Einen wunderschönen zusammen und willkommen zur 101. Folge Fußballkaffee mit mir, dem Hoffi. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr hattet ein schönes Wochenende. Erst einmal möchte ich mich für die zahlreichen, sehr, sehr lieben Nachrichten bedanken, die mich am Freitag, am Samstag erreicht haben, so heißt es. Vielen lieben Dank dafür, hat mich sehr gefreut. Am Wochenende selbst habe ich mal wieder gar nichts vom Fußball gesehen, denn ich war nicht zugegen. Ich war am Samstag in Köln und habe mir den Drittliga-Kracher Viktoria Köln gegen SC Preußen Münster angeschaut. Und was soll ich sagen? Der Traum kann wahr werden. Der SCP kann aufsteigen, nachdem man 2-0 und 3-1 zurückgelegen hat, hat man das Spiel am Ende noch 5-3 gewonnen. In den letzten Wochen habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dem Preußen ein bisschen die Luft ausgegangen ist oder ein bisschen ausgeht als Aufsteiger. Aber dieses Spiel kann, glaube ich, nochmal richtig Energie freisetzen für die letzten drei schweren Spielen, die es noch gibt. Und es wäre schon richtig geil, wenn Preußen Münster nach über 30 Jahren dann mal wieder Zweitligist wäre. Als Gründungsmitglied der Bundesliga ist das mindestens auch die Liga, wo Preußen hingehört. Allerdings sollte man vorher immer ein neues Stadion bauen, denn diese Baracke, denn nichts anderes ist es, hat einfach natürlich kein Zweitliganiveau und man muss im Falle eines Aufstiegs auch ganz, ganz viele Auflagen noch erfüllen und das ist wohl gar nicht so einfach, denn wie gesagt, dieses Stadion ist maximal ein Viertliga, vielleicht sogar ein Fünftliga-Stadion. Also in der Regionalliga laufen ganz viele Vereine rum, die ein deutlich moderneres Stadion haben als Preußen Münster. Es ist halt immer noch das Stadion vom ersten Bundesligaspieltag gegen den HSV, nur mit dem Unterschied, dass nicht mehr knapp 40.000 da drin sind, sondern nur noch irgendwas mit 12. Nichtsdestotrotz, zweite Liga wäre schon eine geile Nummer. Gehen wir jetzt mal kurz in die zweite Liga, bevor ich die anderen Themen durchrassle, gehen wir mal von unten nach oben heute. Nächste Woche kann es wahr werden, dass der FC St. Pauli im Wohnzimmer des Hamburger Sportvereins im Volkspark einfach mal aufsteigen kann. Dafür reicht schon ein einfacher Sieg für St. Pauli aus. Eventuell sogar ein Unentschieden oder eine Niederlage, je nachdem, was Düsseldorf im Parallelspiel gegen Nürnberg macht. Das wäre auf jeden Fall auch eine sehr krasse Nummer, wenn Pauli da aufsteigen würde. Apropos St. Pauli, ich fand diese Aktion jetzt am Wochenende gegen Hansa Rostock ziemlich witzig, muss ich sagen. Denn im letzten Spiel, als man auf St. Pauli gegen Rostock gespielt hat, haben die Rostocker wohl die sanitären Anlagen ein wenig auseinandergenommen. Und aufgrund dieser Vorfälle hat Pauli entschieden, diese einfach mal zuzuschließen dieses Mal und einfach nur Dixi-Klos für die Gästefans hinzustellen. Finde ich, kann man mal so machen. Allerdings muss ich sagen, es ist ein bisschen hämisch und ein bisschen too much, finde ich, das dann über die Anzeigetafel dann auch noch mit dummen Sprüchen irgendwie zu unterlegen. Weiß ich nicht, ob man das dann braucht. Pauli-Fans fanden es mit Sicherheit lustig. So hat es mir auch ein Schmunzeln abgerungen, aber ich finde, das kann man dann auch unterlassen. Und dann gehen wir jetzt in die erste Liga. Ich habe ja schon gesagt, dass ich nichts gesehen habe. Die Highlights habe ich mir natürlich angeschaut. Mehr braucht es aber auch eigentlich nicht, denn es geht eigentlich viel mehr um die ganzen Geschichten rund um die Mannschaften oder den einzelnen Spielen. Fangen wir erstmal an mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen. Es ist einfach unnormal, dass die schon wieder in der 96. da den Ausgleich geschossen haben. Also also in der Häufung ist es einfach nicht mehr normal. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Natürlich, und da bin ich bei jedem, der sich darüber aufregt, auch bei den Stuttgartern, das musst du abpfeifen, das Tor. Das ist für mich ein klares Foul von Boniface, war es, glaube ich, ja, der mit beiden Händen im Rücken des Gegenspielers ihn wegschubst bei dem Freischuss von Wirtz. Ganz klares Foul. Und ich verstehe auch nicht, warum sowas dann vom VAR nicht geahndet wird. Ich kriege das nicht in meinen Kopf. Nichtsdestotrotz, es ist einfach, irgendwie ist es geil, dass die schon wieder das Tor gemacht haben. Ich wünsche mir irgendwie wirklich, dass sie es schaffen, einfach komplett ungeschlagen zu bleiben in dieser Saison. Für Stuttgart ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, denn man hätte jetzt im Grunde die Champions League klar machen können. So bleibt es jetzt bei 7 Punkten Vorsprung auf Platz 5, aber wir wissen ja mittlerweile, Platz 5 wird zu 99,9% auch für die Champions League reichen. Deswegen ist es egal und ich glaube auch nicht, dass der VfB alle seine restlichen 3 Spiele verliert und der BVB alle restlichen Spiele gewinnt und die Stuttgarter noch einholt. Deswegen ist es eigentlich völlig egal für die Stuttgarter. Ja, die wären natürlich auch, hätten sich natürlich doppelt gefreut. Erstens wäre Champions League zu 100% fix gewesen. Zweitens wären sie diejenigen gewesen, die Leverkusen die erste Niederlage beigebracht haben. Im Hinblick auf das Spiel am Donnerstag gegen die Roma ist es, glaube ich, dann für Leverkusen auch ganz gut, dass sie da nochmal den Ausgleich gemacht haben. Alonso war es ein bisschen peinlich, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, er musste leicht schmunzeln bei dem Ausgleich. Er konnte es auch nicht glauben, dass das jetzt schon wieder passiert. Die Bild-Zeitung übrigens, ganz lustig, die haben mal ausgerechnet, ob Leverkusen denn immer noch Erster wäre oder Meister werden würde, wenn sie diese ganzen Tore, denn es ist jetzt, glaube ich, das 16. Mal mit Pokal und Euroleague, dass man in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit, also nach der 90. ein Tor schießt und man wäre immer noch Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung. Allerdings wäre man im Pokal gegen Stuttgart in die Verlängerung gegangen. Da weiß man dann halt nicht, wie es ausgegangen wäre. Und in der Euroleague wäre man rausgeflogen. Ja, aber wie gesagt, immer Glück ist auch Können. Radetzky hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Der hat nämlich auf die Frage geantwortet, ob das mehr Glück oder mehr Können wäre. Und sagte, ja, 50-50. Manche waren natürlich auch Glück, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende. Da hat man dann halt auch Glück mit dem Schiri gehabt, dass der das nicht abgepfiffen hat. Aber es ist halt auch eine Qualität, einfach immer weiter auf dieses Tor zu gehen, auf den Ausgleich. Und mittlerweile ist das auch so ein kleiner Nimbus, glaube ich. Die Mannschaften, die dann vielleicht mit einem Tor in Führung sind, wissen, boah, wir dürfen hier jetzt nichts mehr machen. Und dann gibt's dann wieder einen Freistoß und dann fängt es im Kopf irgendwie, glaube ich, auch an zu rattern. Ich find's cool. Es hat halt irgendwas Historisches. Und ich glaube, wenn man in 10 Jahren oder in 20 Jahren darauf zurückblickt, dann denkt man, ja, weißt du noch damals, diese unbesiegbaren Leverkusener. Irgendwie schon geil. Dann ist Darmstadt abgestiegen. Ja, also das ist jetzt fix. Da gibt's keine Rettung mehr. Die Kölner haben sich nochmal gerettet durch einen Unentschieden gegen Mainz, aber trotz des einigermaßen humanen Restspielplans gegen Freiburg, Union und Heidenheim glaube ich einfach nicht daran, dass die Kölner drinbleiben, denn man hat A, schon mal 5 Punkte Rückstand auf Mainz plus das deutlich schlechtere Torverhältnis, minus 17 bei den Mainzern und minus 30 bei den Kölnern und die Mainzer dürften halt auch keinen einzigen Punkt mehr holen im Grunde oder keine Punkte mehr holen, deswegen glaube ich nicht. Es wird jetzt entschieden, tippe ich jetzt einfach mal zwischen Union, Bochum und Mainz. Union und Bochum beide mit 30 Punkten, ähnliches Torverhältnis, minus 24 und minus 25. Und die Mainzer halt mit einem deutlich besseren Torverhältnis, dann 2 Punkte dahinter mit 28 Punkten. Das ist, glaube ich, im Moment so die Range. Wolfsburg und Gladbach haben jetzt 4 Punkte. Nee, Gladbach hat 4 Punkte vor Mainz. Ja, Wolfsburg ist durch. Wolfsburg hat 34, sind 6 Punkte und das, doch nicht so ein gutes Torverhältnis. Aber 6 Punkte sollte wohl reichen bei noch 3 Spielen. Dazu spielt man jetzt am kommenden Wochenende gegen Darmstadt. Da musst du einen Dreier holen zu Hause. Ja, und dann bist du im Grunde durch. Ja, dann hat sich das erledigt. Dann kommen wir kurz zum BVB, bevor ich dann zu meinem eigentlichen Hauptthema heute kommen möchte. Der BVB desolat. Mehr kann man dazu nicht sagen. Man ist ganz gut in das Spiel reingekommen, hatte eine gute Torchance, macht dann auch das 1-0. Ein tolles Tor übrigens von Sancho. Und danach ging gar nichts mehr. Also da wurden sie komplett hergespielt von Leipzig und 4-1 ist sogar noch relativ schmeichelhaft, muss man sagen. Und ich bleib dabei, in Dortmund lässt man sich von der Champions-League-Saison einfach komplett blenden, denn es kann nicht sein, dass du mit diesem Kader auf Platz 5 stehst, auch wenn das dieses Jahr für die Champions League reicht. Das ist das Glück, was der BVB hat, denn für mehr reicht's ja nicht. Ich habe am Anfang der Saison, war einer meiner Predictions bei mir Picke, habe ich gesagt, Edin Terzic wird am Ende der Saison gefeuert und Dortmund kommt nicht unter die ersten 4. Edin Terzic wird wahrscheinlich Trainer bleiben, aber Dortmund wird wahrscheinlich nicht unter die ersten 4 kommen und das kann nicht der Anspruch vom BVB sein. Ja, Paris wird in den Hinterköpfen sein, aber trotzdem darfst du dich dann nicht so herspielen lassen. Das kann es nicht sein. Und man muss sich einfach in Dortmund die Frage stellen, willst du das so weitermachen? Denn ich habe das jetzt ein paar Mal schon gesagt, ich sehe null Handschrift bei Edin Terzics Mannschaft und keinerlei Verbesserung im Spiel selbst. Selbst wenn sie die Champions League gewinnen sollten, was ja nicht komplett unrealistisch ist jetzt. Wenn man im Halbfinale steht, ist es nie unrealistisch. Aber du kannst nicht so weitermachen eigentlich, weil du keine Verbesserung siehst. Und wenn das nächstes Jahr wieder so ist und du hast Edin Terzic immer noch an Bord, dann reicht Platz 5 vielleicht nicht, weil selbst bei den Stuttgartern, wenn Gerassi geht und Führig geht, vielleicht wird auch Undav nicht bleiben, weil der ist ja nur ausgeliehen und die Kaufoption relativ hoch ist, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass die trotzdem wieder um die ersten 4 Plätze mitspielen werden, weil die einfach Fußball spielen. Die haben eine Philosophie und da kannst du 1, 2, 3 Spieler auch mal ersetzen. Natürlich ist das nicht so einfach, wenn du halt 18 Tore von Undav und 25 von Gerassi ersetzen müsstest. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der VfB trotzdem eine gute Rolle spielt, weil der Stürmer, der dann da steht oder da spielt, wird er trotzdem viele Torchancen bekommen, weil die einfach eine gesunde Spielphilosophie haben und das wird auch weiterhin so bleiben. Leverkusen wird auch wieder da oben spielen. Bayern wird richtig nachlegen im Sommer, die werden sowieso unter die ersten 4 kommen. Und dann hast du noch Leipzig dabei. Also das ist schon eine gefährliche Situation und der BVB kann es sich eigentlich nicht erlauben, nicht Champions League zu spielen. Und dazu hast du dann fast jedes Jahr immer ein Team, was so völlig überraschend irgendwo da oben reinstößt und zumindest um diese Plätze mitspielt. Es ist schon hart. Naja, schauen wir mal. Erstmal hoffen wir mal, dass die Paris raushauen. Da halte ich ausnahmsweise auch mal zum BVB. Was auch noch richtig geil wäre, kurze Info, es gibt ein wildes Gerücht aus England, dass Virgil van Dijk beim BVB auf der Liste steht und dass es eventuell dazu einen Transfer kommt. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber ich wollte es zumindest mal eben hier erwähnt haben. Anderes Gerücht noch eben ganz schnell, bevor ich zum Thema Hoeneß und Bayern München komme. Jonathan Tah, gibt es ja Gerüchte, dass er zu Bayern wechselt oder dass Bayern ihn haben möchte, bla bla bla. Jetzt wurde von Leverkusener Seite gesagt, dass Jonathan Tah verlängern muss im Sommer. Ansonsten wird er verkauft oder soll er verkauft werden, weil er hat ja nur noch ein Jahr Restvertragslaufzeit bis 2025 und dementsprechend drängt Leverkusen natürlich dann jetzt auch auf eine Verlängerung, kann ich verstehen, weil man Tah sonst halt ein Jahr später eventuell ablösefrei verlieren würde und das kann Leverkusen sich auch nicht erlauben. Das sind auch 30 wichtige Millionen, die man dann einnehmen könnte in etwa, wenn er jetzt diesen Sommer geht. Von daher dies auch zur Info. So, und dann kommen wir zum FC Bayern. Das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt, das ist schon wieder, geriet völlig zur Nebensache am Wochenende. Es hat auch im Grunde keinen interessiert, dass man da gewonnen hat. Ja, ein bisschen Selbstvertrauen geholt für Real am Dienstag. Alles schön und gut. Aber dieser Nebenschauplatz, Nebenkriegsschauplatz, der da aufgemacht worden ist von Uli Hoeneß in einem Interview der, FAZ irgendwo, das ist schon etwas, bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, muss ich sagen, das ist so dermaßen vereinsschädigend, dass dieser Mann, ja, bei all seinen Verdiensten, wir wissen alle, dass Uli Hoeneß den FC Bayern zu dem gemacht hat, was er ist. Ohne dem gäbe es den FC Bayern in dieser Form wahrscheinlich nicht. Und das kann ihn ja auch keiner wegnehmen und ist auch alles in Ordnung. Aber in den letzten 3-4 Jahren ist es einfach nur noch zum Fremdschämen, was der von sich gibt, ja, in der Öffentlichkeit. Und wie oft er einfach Unruhe in diesen Verein reinbringt. Und dieses Argument, also dass manche dann jetzt sagen, von wegen, ja, die Mannschaft wird dann abgelenkt und bla bla, das glaube ich jetzt auch nicht, das lasse ich jetzt mal außen vor. Das interessiert, glaube ich, auch kein Spieler so dermaßen, dass da jetzt irgendwelche negativen Auswirkungen für Dienstag oder so hätte, glaube ich nicht. Aber Uli Hoeneß Aussagen, die er regelmäßig tätigt, ja, und das fängt dann an mit solchen Sachen, ja, wenn sie wüssten, wem wir schon alles fixer haben und bla bla bla, das wirft einfach auf den Verein so ein unglaublich schlechtes Licht. Das sind dann so manche Aussagen, dann wieder jetzt in diesem Kongressinterview, ich weiß gar nicht, was das war, ich habe mir das mal hier in meine Playlist getan, ich werde mir das mal komplett angucken, FAZ-Kongress, wem der Fußball gehört, darum ging's und Uli Hoeneß ist dann mal wieder in Plauderlaune geraten. Ja, da erzählt er dann erstmal, dass man ja Xabi Alonso als Trainer haben wollte und dass seine Frau gesagt hätte, dass wenn er absagt, dass er dann Charakter hätte und wenn er zusagt, dass er dann nicht der richtige Trainer für den FC Bayern gewesen wäre. Dann denke ich mir, boah, was für ein Schwachsinn, ey. Selbst wenn deine Frau das so gesagt hat, wie kann man sowas in der Öffentlichkeit sagen? Das ist so ein Blödsinn, weil dann kannst du jetzt auch sagen, wenn Nagelsmann gekommen wäre, wäre es charakterschwach gewesen. Obwohl, der Vertrag wäre ausgelaufen, alles gut. Aber wenn Rangnick jetzt kommt, dann ist es auch charakterschwach, weil der hat ja noch einen Vertrag beim ÖFB. Also völliger Kokolores, ja. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Wenn man das sauber irgendwie regelt, dann ist das völlig in Ordnung. Spieler wechseln ja auch ständig, obwohl sie Verträge haben. Also ist das dann auch charakterschwach, wenn Spieler trotz laufendem Vertrag bei einem anderen Verein anheuern oder unterschreiben und man sich ganz gütlich dann mit dem anderen Verein geeinigt hat auf eine hohe Ablösesumme oder was auch immer? Also absoluter Blödsinn. Man hat dann auch erzählt, dass man Nagelsmann haben wollte. Ja, und im Grunde hat er so gesagt, dass Rangnick jetzt erstmal nur eine C-Lösung ist. Diese ganzen Aussagen über die Trainer waren schon mal absoluter Mist, den er da erzählt hat, weil das einfach kein gutes Licht auf den FC Bayern wirft. Dass man sich eine Absage vielleicht von Alonso holt oder von Nagelsmann, alles cool. Und dass das ja auch ein offenes Geheimnis war, dass man Alonso haben wollte und Nagelsmann auch und dass das nicht geklappt hat, auch alles cool. Das ist halt, das passiert. Ja, und das hat auch nichts damit zu tun, dass man dann nur mal, niemand will mehr den FC Bayern trainieren. Gibt halt manchmal andere Planungen. Alonso, sagen ja auch viele, dass der nächstes Jahr dann zu Real geht und da schon im Wort steht, ist ja völlig egal. So, dass Bayern an diesen beiden Trainern dran war, weiß ja jeder. Das muss ich aber dann nicht von einer der obersten Stellen beim FC Bayern nochmal ganz ungeniert in die Presse oder in die freie Welt rausposaunen, um auch nochmal dem Rangnick und wer auch immer jetzt noch auf der Liste steht zu zeigen, haha, guck mal, eigentlich wollten wir dich überhaupt nicht haben, aber du bist halt jetzt nochmal zu Gesprächen bereit gewesen. Wenn Rangnick jetzt absagt, dann kannst du davon ausgehen, dass das auch damit wieder zu tun hat. Und dann stehst du halt richtig beschissen da. Ja, Max Eberl, der wird sich die Hand vor den Kopf gehauen haben und zwar so hart, dass er eigentlich einen roten Kopf von diesem Schlag kriegen müsste, wie Uli Hoeneß, wenn er sich aufregt. Und dann hat er auch noch Thomas Tuchel komplett in die Pfanne gehauen. Völlig unabhängig davon, ob das seine Meinung ist oder ob das stimmt oder was auch immer, das macht man nicht. Man geht keinen Trainer, selbst wenn er schon 5 Jahre weg ist, das machst du nicht, sowas. Ja, also Hoeneß hat Tuchel quasi unterstellt, dass er nicht mit jungen Spielern arbeiten kann und will. Ja, und dass Tuchel ja nicht der Meinung wäre, dass man solche Spieler wie Musiala hat er übrigens gar nicht in den Mund genommen, das muss man da mal kurz zu sagen, das wurde nur in den ganzen Gazetten überall geschrieben. Er hat Pavlovic, glaube ich, genannt und ich weiß gar nicht, wen er noch genannt hat, noch irgendeinen relativ jungen, Davis, glaube ich, hat er genannt, dass man die ja nicht besser machen könnte, sondern dann lieber einen Spieler kaufen wollte. Und es kann ja sein, dass das so ist. Ja, also das... Ich meine, wir wissen alle, was im Sommer passiert ist. Ne? Tuchel wollte unbedingt eine Holding Six. Zu Pavlovic, zu diesem Glück in Anführungsstrichen, wurde er selber irgendwie durch die ganzen Verletzungen so gezwungen. Das ist jetzt nicht, weil er von Anfang an auf ihn gebaut hat. Ne? Weil wir sehen es jetzt oft genug mit Tell zum Beispiel, der überhaupt keine Chance oder wenig Chancen bekommt und er stattdessen dann immer irgendwie Choupo-Moting spielt oder was auch immer. Trotzdem, glaube ich das nicht, dass Tuchel nicht gewillt ist, mit jungen Spielern zu arbeiten. Das hat er auch woanders schon überall bewiesen, dass das nicht so ist. Und natürlich kann er da auch mit Jungen arbeiten, ja. Aber wie gesagt, selbst wenn es so ist, ja, dass Tuchel das so gesagt hätte, dass er lieber einen Spieler kaufen würde, als, weiß ich nicht, irgendwie einen Pavlovic einzubinden oder sowas, dann sagst du das trotzdem nicht so öffentlich. Weil auch das wirft wieder ein ganz schlechtes Licht auf den FC Bayern, denn man weiß, wenn ich jetzt Trainer beim FC Bayern werde und es läuft nicht so und ich werde nach einem Jahr wieder rausgeschmissen oder, keine Ahnung, ich habe einen Zweijahresvertrag und der wird nicht verlängert nach 2 Jahren, dann muss ich ja immer damit rechnen, dass ich von Uli Hoeneß diskreditiert werde und irgendein Stuss erzählt wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einige abschreckt. Und ich verstehe deswegen nicht, wie Uli Hoeneß so etwas immer und immer und immer wieder passieren kann. Das ist die gleiche Geschichte im Sommer, wie er quasi eigentlich die Verhandlungen mit Tottenham und Harry Kane torpediert hat, wo er da irgendein Mist erzählt, dass man sich ja schon einig wäre und bla bla. Ja, was macht Tottenham? Einmal eben nochmal 10 Millionen auf die Ablöse gepackt. Und im Grunde ist jede Aussage von Uli Hoeneß mittlerweile einfach nur zum kompletten Fremdschämen und als Bayern-Fan lässt mich das einfach nur noch fassungslos zurück, was der von sich gibt und wie gesagt, bei allen Verdiensten und alles, was der für den Verein getan hat, geht das gar nicht mehr. Und dass Uli Hoeneß immer noch super viel Macht hat, das wissen wir spätestens nach den Aussagen von Tuchel im Interview. Ne? Also alle, die immer dran geglaubt haben, ja, der ist ja nur Aufsichtsratmitglied und Ehrenpräsident, also irgend so ein Titel, der ohne Wert, die müssten spätestens nach Samstag, nach dem Interview von Tuchel bei Sky, ganz, ganz große Ohren bekommen, weil er hat ja ganz klar gesagt, eigentlich würde ihn das jetzt gar nicht so interessieren, aber wenn es halt vom obersten Boss kommen würde, so, das ist dann halt, alle wissen im Verein, wenn Uli Hoeneß was sagt, dann ist das so und dann wird das so gemacht und das wird sich nicht ändern, wenn Uli Hoeneß es nicht endlich schafft und kapiert, sich selbst zurückzunehmen. Ich weiß, es ist schwer loszulassen, ja, ich kann das schon verstehen, aber irgendwer muss jetzt mal Uli Hoeneß einbremsen, denn er schadet dem Verein so unglaublich massiv und dazu kommt halt auch einfach, Uli Hoeneß hat dieses Gespür für die heutige Zeit nicht mehr. Er weiß überhaupt nicht, wie die Medien heute ticken, wie die ganze Fußballwelt heute tickt. Er ist nicht mehr so nah am Zeitgeist dran, wie er das früher war. Und von daher müsste jetzt eigentlich irgendwer kommen und Uli Hoeneß mal richtig, richtig einordnen. Aber das wird nicht passieren, denn der Einzige, der dazu die Macht in Anführungsstrichen hätte, das zu tun, ist Herbert Hainer. Und bei dem habe ich das Gefühl, dass der den Verein noch nie verstanden hat. Ich meine, der redet ja auch immer nur vom Unternehmen FC Bayern und nicht vom Fußballclub. Wie gesagt, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wir wissen alle, dass es mittlerweile natürlich ein Unternehmen ist, aber trotzdem ist das Hauptaugenmerk immer noch Fußball und es ist Emotion und Leidenschaft und das versteht dieser Mann nicht. Deswegen habe ich da auch keine Hoffnung, dass da irgendwie mal ein paar Worte Richtung Uli Hoeneß fallen werden. Von mir aus auch nur intern, das muss ja nicht öffentlich gemacht werden. Am Ende des Tages bleibt jetzt festzuhalten, wenn Uli Hoeneß so weitermacht, dann kann das alles noch ein bitterböses Ende nehmen für den FC Bayern, vor allem in der Trainersuche. Also mir fehlen da einfach, eigentlich fehlen mir die Worte für so ein Verhalten. Also das muss, also selbst das ohne Social Media, ohne dass er ständig irgendwelche Nachrichten oder was auch immer im Internet liest, muss Uli Hoeneß doch wissen und mitkriegen, dass das nicht gesund sein kann. Also ich weiß nicht, ob der das nicht checkt, dass sich sowas innerhalb von einer Sekunde über alle Medien und über die ganze Welt verteilt. Ja, ich glaube, das begreift der Mann nicht. Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Das wird mit Sicherheit noch länger Thema bleiben beim FC Bayern und rundherum in der Presse und so weiter. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Wie immer noch ganz kurz der Hinweis, wenn euch gefällt, was ich hier treibe, dann liken, teilen, abonnieren. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen. Ich hau mich raus. Reingehauen.